Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Damit haben wir grünes Licht für unsere Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Ich lade Sie herzlich dazu ein. Andreas Stopp ist am Mikrofon und wünscht einen angenehmen und entspannten Vormittag. Ja, da sang und spielte für uns ein Duo aus Japan, das in München wohnt. Blue Moon, vorgestern war Vollmond, nur noch mal zur Erinnerung. Zwischen Neumünster und Plön gibt es eine große historische Allee aus alten, riesigen Linden, die vor 2 Jahren, damals war ihre Sanierung abgeschlossen, auch zur schönsten Allee Schleswig-Holsteins gekürt wurde. Wenn Sie es mal abfahren oder ablaufen wollen, die Allee geht auf halber Strecke von der B430 ab zwischen Neumünster und Plön. Diese Allee hat 2010 den vom Heimatbund Schleswig-Holstein ausgelobten Wettbewerb der schönen Alleen gewonnen. Ja, wir wollen nun eine Kutschfahrt durch diese Allee unternehmen. Brechts Gedicht an die Nachgeborenen mag dazu einfallen. Er hat geschrieben, was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt. Also, wir laden Sie ein zur Kutschfahrt über die Allee von Schönbeken. Und unsere Kutscherin sozusagen, Autorin des Beitrages, ist Ursula Menzer.
Die Pferde wechseln vom rhythmischen Trapp in den langsamen Schritt und biegen rechtwinklig in die Schönbeker Allee ein. Der erfahrene Kutschfahrer Rainer Stave kennt seine Pferde, 2 Mecklenburger Friesen. Mit in der Kutsche die stellvertretende Bürgermeisterin Heidemarie Scheel.
Herzlich willkommen in der historischen Allee hier im Ort Schönbeken in der Gemeinde Ruhwinkel. mit 245 Großlinden ist das in Norddeutschland die vollständig erhaltene Allee, die in Nord-Süd-Richtung direkt auf das Torhaus der alten Gutsanlage in Schönböken hinführt. Im Abstand von 15 Meter gepflanzt und auf Lücke versetzt bilden diese Großlinden eine Kathedrale, die ein wichtiges Biotop bildet. Landschaftlich ist diese Allee ein bedeutender Punkt, weil es in der kargen Gutslandschaft kaum hohes Baumwerk gibt. Sie bildet mit dem beidseitig parallel verlaufenden Knicks einen wichtigen Lebensraum für Fledermäuse, Insekten, Käfer und anderes Getier und ist damit einzigartig in der Umgebung.
Die Bäume der Lindenallee haben jetzt im Herbst schon viele Blätter verloren. Das verbliebene Herbstlaub ist gelb, durch die Kronen lässt sich Himmel sehen. Im Sommer, wenn die Bäume grün und die Blätter dicht sind, ist die Allee oben geschlossen. Die hohen Kronen der eng gepflanzten Bäume greifen ineinander, verschließen die Allee tunnelartig und tauchen sie in ein magisches, grün gefiltertes Licht. Zu jeder Jahreszeit bietet die Allee einen anderen Anblick. Immer erweckt sie ein Gefühl der Erhabenheit.
Wie man sich vorstellen kann, ist es eben ein Naturdenkmal, das lebt und einem ständigen Wandel unterliegt. Deshalb ist es wichtig, die Bäume entsprechend zu pflegen. Nicht nur aufgrund des Klimawandels, sondern natürlich auch, um ihre Vollständigkeit zu erhalten.
Beim Stichwort Klimawandel und beim Thema Bäume kommt einem Bertolt Brechts Gedicht An die Nachgeborenen in den Sinn, in dem er von finsteren Zeiten spricht und sich an spätere Generationen wendet. Der Komponist Wolfgang Fortner hat es nach dem Zweiten Weltkrieg vertont.
Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt?
Brechts Gedicht entstand zwischen 1933 und 1938 in der Zeit der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten, die unverzüglich einen Abbau von Demokratie und Humanität in Gang setzten. Darüber darf nie geschwiegen werden. Heute jedoch, in Zeiten von Klimawandel und Erderwärmung, ist ein Gespräch über Bäume geradezu notwendig.
Wir haben alle die beiden letzten trockenen Sommer in Erinnerung. Da haben diese großen Bäume von 32 Meter Höhe enorm gelitten und die oberen Äste wurden nur noch schwach mit Wasser versorgt. Es zeigte sich darin, dass die oberen Blätter kleiner ausgebildet waren als die unteren Blätter im Kronenansatz.
Die Allee von Schönböken mit ihren über 160-jährigen Linden wurde 1856 von den damaligen Gutsbesitzern nicht nur als standesgemäße Zufahrt, gleichsam als Statussymbol, sondern auch als Wind- und Wetterschutz für die ankommenden Kutschen gepflanzt. Wo die Allee von der Bundesstraße 430 aus einmündet, bilden die Bäume eine trichterförmige Öffnung und nehmen freundlich in Empfang. Nicht alle Linden der über einen Kilometer langen Allee haben bis heute durchgehalten. Vor 30 Jahren mussten einige gefällt und neu angepflanzt werden. Bei den alten machte sich zunehmend Spitzendürre bemerkbar, die Kronen bedroht. Altholz muss entfernt werden, um die Sicherheit der öffentlichen Straßen zu gewährleisten, berichtet die Bürgermeisterin, die sich von Kosten bedrängt sieht.
Die Summen, die für den Erhalt einer öffentlichen Straße bzw. dieser Allee aufgebracht werden müssen, ist für eine Gemeinde ohne besondere Zuwendung fast ausgeschlossen. Als Naturdenkmal ausgewiesen im Kreis Plön ist es uns gelungen, mit einer wichtigen Biotopsanierungsmaßnahme diese Allee zu erhalten. Mit Geld aus Patenschaften von Bürgern aus der Gemeinde sowie öffentlichen Geldern des Kreises und vor allem der Umweltlotterie Bingo konnten wir in 2018 eine umfangreiche Sanierungsmaßnahme dieser Großlinden durchführen. Eine Sanierung bedeutet, die Bäume wurden im Kronenbereich stark zurückgeschnitten, sodass die Versorgung der oberen Kronenäste besser gewährleistet wurde. Alles in allem hat diese Sanierungsmaßnahme knapp 70.000 Euro verschlungen.
Alleen haben neben der Nutzungs- und der ökologischen Funktion auch eine landschaftsästhetische Bedeutung. Alleen legen verdichtete Linien in den Raum und strukturieren Flächen. Vom Einzelbaum ausgehend bildet die Reihung in der Allee eine Steigerung. Natur und Kultur vermittelt. In einer Broschüre der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald heißt es, Alleen machen Straßen zu einem Erlebnis. Die in regelmäßigen Abständen gepflanzten Bäume geben dem Blick in die Landschaft einen Rahmen. Die Allee als wertvolles Natur- und Kulturgut steigert die Qualität der Umwelt und die Lebensqualität des Menschen.
Ursula Menzer, meine Kollegin, über ihre Lieblingsallee, die von Schönböken in Schleswig-Holstein. Was passt da an Musik? Der Lindenbaum. Schubert, Sie kennen es mit Sicherheit. Genießen Sie es. Reisetagebücher, meine Damen und Herren, sind eine unerschöpfliche Quelle von Beschreibungen aller möglichen Länder, Plätze, Gegenden, aber auch von Gedanken, Gefühlen, die man auf Reisen an einem bestimmten Ort eben hatte. Vielleicht schreiben ja auch Sie ein Reisetagebuch, wenn Sie unterwegs sind oder dann auch wieder zu Hause, um ja nichts zu vergessen, um alles in Buchstaben sozusagen zu fixieren. Wir werden in diesem Jahr ab und an in Reisetagebüchern blättern. Den Auftakt macht Simone de Beauvoir. Amerika Tag und Nacht, so heißen ihre Erinnerungen, geschrieben 1947.
Simone de Beauvoir, Amerika Tag und Nacht. Reisetagebuch 1947. Auf den Straßen findet man hunderte von Restaurants, aber sonntags sind sie alle geschlossen. Dasjenige, das ich entdecke, ist überfüllt. Ich esse hastig, von der Kellnerin zur Eile angetrieben. Kein Fleckchen, um sich auszuruhen. Die Natur ist gnädiger. New York wird in dieser Härte wieder menschlich. Pearl Street mit ihrer Hochbahn, Chatham Square, das Chinesenviertel, die Bowery. Ich werde langsam müde. Schlagworte schwirren mir durch den Kopf. Stadt der Gegensätze. Diese nach Gewürzen und Packpapier riechenden Gässchen zu Füßen tausendfenstriger Hausfassaden, das ist ein Gegensatz. Auf Schritt und Tritt stoße ich auf Gegensätze. Und alle sind sehr verschiedener Art. Eine aufrecht stehende Stadt. Entfesselte Geometrie. Wahnsinnig gewordene Geometrie. Das alles sind in der Tat diese Wolkenkratzer, diese Fassaden, diese Avenuen. Ich sehe es mit eigenen Augen. Oft las ich auch New York mit seinen Kathedralen. Ich hätte das Wort erfinden können. Alle diese alten Klischees schienen banal. Und doch, in der ersten Entdeckerfreude kommen auch mir die Worte Gegensätze oder Kathedralen auf die Lippen. Ich bin erstaunt, sie so abgenutzt zu empfinden, während doch die Wirklichkeit, die sie auszudrücken versuchen, unverändert bestehen bleibt. Manche drückten sich präziser aus. In der Bowery schlafen die Betrunkenen sonntags auf dem Gehsteig. Hier ist die Bowery. Betrunkene schlafen auf dem Gehsteig. Genau das wollten die Worte ausdrücken. Ihre Exaktheit bringt mich durcheinander. Warum erscheinen diese Worte so leer, wo sie doch so wahr sind? Mit Worten werde ich New York nie erfassen. Ich denke auch nicht mehr daran, diese Stadt zu erfassen. Ich löse mich in ihr auf. Worte, Bilder, Wissen, Erwartungen nützen mir gar nichts. Festzustellen, dass sie wahr oder falsch sind, ist sinnlos. Keine Gegenüberstellung mit den Dingen, die da sind, ist möglich. Sie existieren auf eine andere Art. Sie sind da. Und ich schaue und schaue. Erstaunt wie ein Blinder, der wieder sehen kann.
Hey man, you know what? I heard Lulu's back in town. Yeah, Lulu. My, my, my. Gotta get my old tuxedo pressed. Got a sore button on my vest. Said tonight, you know, I gotta look my best, 'cause Lulu's back in town. Gonna get a half a buck somewhere. Gotta shine my shoes, I'm gonna slick my hair. You know, I just gotta be getting there, 'cause Lulu's back in town. So you can tell all my friends, oh yeah, all them old Harlem cats. Said Mr. Albert C. Humphrey regrets. Said he won't be around. So you can tell the mailman not to call. So I ain't coming home until the fall. Said and then again I just might not be back at all, 'cause Lulu's back in town. Oh yeah.
You can go ahead and tell all my friends. Tell all them old Harlem cats. Said Mr. Albert C. Humphrey regrets. Said he won't be around. So you can tell the mailman not to call. I ain't coming home until the fall. So then again, I just might not be back at all. Cause Lulu is back. I said, Lulu, she's back. I said, Lulu is back in town. My.
Sie hören den Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Von Hotels sind wir eigentlich in der Regel jeden Komfort gewohnt. Je mehr Sterne, desto gediegener die Räume, angenehmer das Ambiente, aufmerksamer der Service. Nicht wenige suchen diesen Luxus auf Reisen bei der Wahl des Hotels, der Unterbringung, zumindest die, die es sich leisten können. Es ist aber auch eine Gegenbewegung zu beobachten, nämlich bewusster Verzicht auf Luxus. Und deswegen besuchen wir jetzt ein Hotel in Mürren. Das liegt in der Schweiz im Berner Oberland. Wir werden gleich mehr erfahren, dass man dort auf Eiger, Mönch und Jungfrau einen grandiosen Ausblick hat. Dieser ganze Kasten ist 100 Jahre alt und die Stammgäste haben sich zusammengetan, um diesem Jugendstil-Hotel eine neue Note zu geben. Und zwar eine, die ohne TV auskommt, die mit, Achtung, Gemeinschaftsduschen daherkommt, dafür aber Ambiente hat und Bergblick und Kultur. Alles, was wir wissen müssen, erzählt uns jetzt Dietrich Karl Meurer.
Großes Walmdach, dunkelbraune Fassade, weißgestrichene Fensterrahmen. Mitten im Dorf Mürren im Berner Oberland liegt auf einer Bergterrasse das Belle Epoque Hotel Regina. Von der Veranda, dem großen Speisesaal und einem Teil der Zimmer reicht der Blick über das enge Lauterbrunnental hinüber zur mächtigen Bergkette Eiger, Mönch und Jungfrau. Doch auch im Haus lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Das über 100-jährige Hotel wurde unter Anleitung von der aus Berlin stammenden Architektin und Raumplanerin Gisela Vollmer so behutsam renoviert, dass das Haus seinen ursprünglichen Charme bewahrt hat.
Also wir haben die Zimmer einfach alle so gelassen, mit allen Vor- und Nachteilen. Das ist nicht schallisoliert. Und dann haben wir in 95% der Zimmer haben wir das Original-Waschbecken mit den Original-Armaturen.
Ein Großteil der Jugendstil-Kommoden, Stühle und Tische in den Zimmern sind natürlich Originalstücke, erzählt Gisela Vollmer.
Auch sogenannte historische Hotels wechseln die Möbel aus, nehmen die alten Möbel, die es gab, weg und bauen neue, alte Möbel ein. Und wir haben jetzt konsequent das Möbelsortiment, was wir hier vorgefunden haben, behalten, sortieren es neu und stellen es neu auf und bauen jetzt dazu noch die entsprechenden Betten, so wie sie früher ausgesehen haben.
Voll Begeisterung zeigt Gisela Vollmer auch auf die Wände des Speisesaals. Hier wurden historische Tapeten freigelegt. Generell geht es im Hotel Regina zu, fast wie vor 100 Jahren. Nur 9 der insgesamt 50 Zimmer verfügen über ein eigenes Bad.
Wir haben auf jedem Geschoss jetzt öffentliche Duschen. Die sind auch oben offen und mit Tageslicht dadurch. Und eine sogenannte Familiendusche haben wir gemacht mit 2 Duschköpfen, sodass Familien gut in einer Dusche gleichzeitig duschen können.
Angesichts dessen dürfte es niemanden überraschen, dass man im Hotel Regina keine TV-Geräte findet.
Ja, haben wir im ganzen Haus keinen Fernseher. In einer 4-köpfigen Familie sieht sowieso jeder was anderes und jeder hat eigentlich seinen eigenen Laptop.
Der Verzicht ist hier kein Mangel. Das Hotel Regina gehört zu den Swiss Historic Hotels. Dahinter verbergen sich geschichtsträchtige Bauten, die ihren Gästen regelrechte Zeitreisen ermöglichen. Dass das Haus in Mürren noch so erhalten ist, sei Glück, sagt Gisela Vollmer. Die vorherigen Besitzer hatten über Jahrzehnte daran nur ein Minimum verändert, zur Freude der Stammgäste. Doch die wurden 2014 regelrecht aufgeschreckt.
Weil es verkauft werden sollte und da hat sich eben die Gruppe gefunden von ehemaligen Gästen und jetzigen Gästen, die das nachher gekauft hat.
Das Regina soll seinen einfachen Charakter bewahren, so lautet das Motto der neuen Eigentümer, die sich zu einer Aktiengesellschaft zusammengeschlossen haben. Regelmäßig laden sie zu Arbeitseinsätzen ein, bei denen das Haus Stück für Stück behutsam saniert wird.
Da kann jeder kommen und helfen. Und zwischendurch gibt es aber auch Leute, die zum Beispiel die Terrasse hier, die ganze Terrasse neu gemacht haben. Oder zum Beispiel jetzt die Technische Fachschule in Bern, die uns das Parkett vom Saal gemacht hat, geschliffen und geölt hat.
Diese bei den Bauwochenenden spürbare Stimmung passt gut zu den anderen Punkten der Charta, die sich die Betreiber des Regina gegeben haben. Sie sind geprägt von Idealismus, von sozialer Verantwortung und auch von ökologischen Kriterien, die sich etwa auf den Speiseplan auswirken. So versucht man,
sehr viel regional zu kochen, also regionale Produkte zu verwenden. Und also wir können nicht sagen, dass wir zu 100% selber kochen, aber zu 80% kochen wir hier unten in der Küche selber.
Konzerte und Veranstaltungen machen das Hotel zu einem Begegnungs- und Kulturort. Die Gäste, die sich, statt sich in ihre Zimmer zu verkriechen, im Salon und in den Aufenthaltsräumen treffen, schätzen den speziellen Charakter des Regina ungemein.
Es gibt im Hotel etwas wie eine zeitlose, ich würde auch sagen ein bisschen literarische Atmosphäre.
Mir hat das sehr gut gefallen, dass es halt diesen Charme des Imperfekten, dass wir machen noch was dran hatte und die Leute, die da arbeiten, auch extrem herzlich und freundlich sind.
Das Eintauchen in die Jugendstilzeit kostet, je nach Saison, pro Nacht ab umgerechnet knapp 80 Euro aufwärts, Frühstück inklusive. Für Schweizer Verhältnisse ein günstiger Preis.
Und gezeigt und erklärt hat uns all das Dietrich Karl Meurer, ARD-Korrespondent in Zürich. Wir hören noch die Schweizer Sängerin Sina. Wenn Sie Schweizerdeutsch nicht verstehen, hier heißt es im Wesentlichen eins und eins wie er und ich. Eins und eins für immer zu zweit. Nach den Nachrichten Fortsetzung des Sonntagsspaziergangs.
Ganz im Hellblau. Du machst mich schön und elegant, gehst mir gut, machst mich verdorben, eins und eins, wie er und ich, eins und eins, für immer zu zweit.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Willkommen zum zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andreas Stopp weiterhin am Mikrofon. Ich möchte Ihnen Wilhelm Busch mit auf den Weg geben durch die nächste knappe Stunde bis 1 Uhr. So lange dauern ja unsere Reisenotizen. Er hat gesagt, die Welt ist groß, besonders oben. Was er genau damit gemeint haben könnte, wir haben Zeit, darüber nachzudenken.
Musik.
Leider haben wir ja vergangene Woche wieder eine Flugzeugkatastrophe erleben müssen. Die Suche nach der Ursache oder den Verursachern verstellt uns manchmal den Blick auf die Opfer der Tragödie. Was folgt für uns in den Medien daraus? Themen, die mit Fliegen zu tun haben, ruhen lassen. Aber die Welt dreht sich weiter und vermeiden ist auch keine Lösung. Daher werden Sie sicher es nicht als pietätslos verstehen, wenn unsere nächste Reisegeschichte mit dem Fliegen zu tun hat. In diesen Zeiten ist ja viel von Flugscham die Rede, wenn es darum geht, den nächsten Urlaubsort anzusteuern. Der Klimawandel wirkt sich auch auf die Planung der Menschen aus, ob sie wirklich unbedingt samt Familie ans Rote Meer zum Tauchen fliegen sollen oder doch diesmal lieber mit dem Zug an die Ostsee. Wie aber ist das vor Ort in den Abflughallen der Flughäfen? Ducken Passagiere sich schamvoll weg, wenn sie den Billigflieger nach Barcelona besteigen? Haben sie überzeugende Ausreden parat? Verweisen sie darauf, dass Kreuzfahrtschiffe noch weit mehr Energie verbrauchen und man lieber den Braunkohleabbau stoppen sollte? Reiseveranstalter spüren das Bewusstsein der Menschen, die nunmehr ihren Urlaub so planen wollen, dass er einigermaßen klimaverträglich ist. Also lieber nicht fliegen. Fernreisen nehmen tatsächlich deutlich ab, denn wer würde schon per Bahn nach Thailand reisen? Also mehr Buchungen in die Schweiz, nach Österreich, nach nebenan. Und wie gehen eigentlich Reiseveranstalter mit der Flugscham der sogenannten ihrer Kunden um? Wie fühlen sich Urlauber beim Buchen ihres Fluges im Reisebüro? Beim Abflug, bei der Rückkehr, was sind ihre triftigen Gründe und wie die Vorsätze für den Urlaub im noch jungen Jahr? Dieter Jandt nimmt uns jetzt mit auf die Abflugebene des Airports.
Ich komme jetzt nicht mit dem moralischen Zeigefinger. Ich mache für Deutschlandfunk eine Sendung. Fliegen Sie gleich mit geducktem Haupt oder?
Nö, eigentlich nicht. Ja. Wegen Streiks, ne?
Nee, wegen Fliegen.
Ach so, ich habe Beruhigungstabletten genommen, also bei mir kann
nichts
passieren.
Nein, deswegen nicht. Was alles denn? Gut. Er meint wegen dieser Luftverschmutzung. Genau,
so,
darum geht es.
Deshalb.
Ne?
Ja.
So ungefähr. Man hat gehört, dass die Menschen nicht mehr so leicht fliegen, die Welt nach dem Start nicht mehr ungetrübt von oben betrachten, wenn sie die Wolken unter sich schneeweiß vorbeiziehen sehen. Geduckten Hauptes eben, weil sie beim Fliegen nicht gesehen oder erwischt werden wollen. Wie gesagt, man hat das nur so gehört. Flughafen Düsseldorf. Wir haben einen Streiktag erwischt. Dennoch geschäftiges Treiben zwischen den Gates. Also fragen wir einen Geschäftsmann im beigefarbenen Trenchcoat.
Wie gerne fliegen Sie eigentlich noch?
Ich bin eigentlich relativ gerne und viel unterwegs. Ich verbringe ca. 50-60% meiner täglichen Zeit außerhalb Deutschlands. Und ich liebe es einfach zu reisen.
Fliegt man heute irgendwie so mit geducktem Hauch?
Das ist in meinen Augen, sage ich mal, sowieso ein bisschen hochgebauscht. In der heutigen Welt lässt es sich nicht vermeiden, dass geflogen wird. Und sicher ist es richtig, über das Klima zu reden. Aber in der Art und Weise, wie es heutzutage getan wird, ist nicht meine Welt. Tut mir leid, dem kann ich so nicht zustimmen.
Nicht seine Welt. Herrliche Wortwahl in diesem Kontext. Geschäftsleute genießen einen besonderen Status. Sie erliegen nur zu gern dem Reiz der Ferne und sie sind leibhaftige Exemplare inkorporierter Globalität. Wie soll man da nicht fliegen? Dennoch soll angeblich neuerdings der Wille zum Abheben abgenommen haben.
Abgenommen? Abgenommen hat es hier gar nicht, die Passagieranzahlen. Also es ist mehr gestiegen, würde ich mal sagen.
Ein Reiseveranstalter blickt durchweg positiv in die Zukunft, der junge Mann.
Das sieht man hier am Flughafen, die ganzen Terminals, die halt hier voll sind, die Sicherheitskontrollen, die überfüllt sind, weil die Mitarbeiter dort überlastet sind. Passagierzahlen, dass sie gesunken sind, das stimmt nicht. Ja, die Preise werden ja immer günstiger zum Fliegen. Die Passagiere wollen anstatt mit dem Bus oder mit der Bahn, wollen die nicht mehr fahren, die fliegen eher. Wie gesagt, für 30, 40 Euro mal nach München, nach Frankfurt wird geflogen anstatt gefahren.
Und das Statistische Bundesamt vermerkt eine Zunahme an Auslandsflügen um satte 2,7 auf 66,2 Millionen allein während des Sommerflugplans zwischen April und Oktober 2018.
Do I have a bad conscience?
Ob ich ein schlechtes Gewissen habe? Es ist mein erster europäischer Flug. Ich komme gerade von einer Plastikmesse, also habe ich per se ein schlechtes Gewissen.
I think you have a bad conscience all the time.
Eine Südafrikanerin.
Wie kommen Sie denn da drauf, mit einem schlechten Gewissen?
Nur so Die gute Frau jedenfalls möchte zurück in ihre Heimat und hält grundsätzlich Fahrradfahren für eine gesunde Sache.
No, definitely. Take a, not even a train, take a bicycle. It's good for your health. No, if we could do it, yes, that would be good.
Okay, so why don't you take a bicycle going to South Africa?
Do I, why don't I?
Bicycle going to back to South Africa.
Be difficult over the sea.
Das wird ein bisschen schwierig, über das Meer zu fahren. Würde auch alles zu lange dauern.
It's gonna take long.
Gut, Flug genehmigt. Bleiben wir doch gleich bei Afrika als Reiseziel. Ein mittelalter Mensch flätzt sich von Koffern umringt auf einer Stahlrohrbank.
Wir fliegen jetzt zu meiner Schwester, die wohnt in Kenia, das ist am Indischen Ozean und da wollte ich nicht mit dem Auto hinfahren. Und mit dem Schiff auch nicht, weil so viel Urlaub habe ich nicht.
Er könnte ja auch ganz einfach verzichten, Kiel oder Köln statt Kenia.
Dann kann ich meine Schwester nicht mehr sehen und mein Schwager ist schon über 70 und ich möchte mit denen auch noch mal mich unterhalten und mal mit ihm zusammen sein.
Also gut, aber was ist mit dem neuerdings berühmt-berüchtigten CO2-Footprint?
Footprint, das weiß ich leider nicht. Ich habe mal schon mal davon was gehört, aber weiß, kann ich Ihnen dazu nichts dazu sagen. Da müssen Sie mich aufklären. Ich weiß ja nicht, wie Sie das messen möchten. Ne? Ich habe noch nie mich darum gekümmert, das kann ich Ihnen leider nicht sagen.
Düsseldorf, Mombasa und zurück 3108 Kilogramm, rund 800 Kilo über dem anzustrebenden Pro-Kopf-Jahresverbrauch. Das heißt, das ganze Jahr nichts mehr essen, nichts verbrauchen, gar nichts, niente.
Wir kommen aus dem Emsland und da kommt immer der Wind aus Holland jetzt und dann ist das 4 Grad und Regen und ich arbeite sehr oft draußen. Und dann merke ich jedes Gelenk und wenn wir jetzt in Mombasa aussteigen aus dem Flieger, einen anderen Tag geht es mir gut.
Schön, aber trotzdem haben Sie einen miesen Footprint.
Ja, das mag sein, aber ich habe da trotzdem kein schlechtes Gewissen bei.
Zumal andere Fortbewegungsmittel noch viel schlimmer sind.
Auf dem Wasser, die vermachen auch sehr, sehr viel Dreck. Kreuzfahrtschiffe zum Beispiel oder die ganzen Frachtschiffe.
Ich bin auch viel mit dem Auto, aber Auto ist jetzt ja auch nicht das Wahre. Ja, man sollte eben ganz drauf umarmen, gerade mit Fleisch und so. Also man kann ja auch gucken, dass man auf andere Sachen dann vielleicht verzichtet. Und da eben dann vielleicht einen kleinen Ausgleich schafft.
Als Veganer nach Venedig, im Billigflieger, Reiseveranstalter reiben sich die Hände.
Klimakrise, also die Klimakrise gab es schon immer. Die ist ja nicht von heute. Das Eis in der Antarktis hat schon auch damals geschmolzen. Also Klimawandel, da gab es schon seit Jahren, seit Jahrzehnten gibt es das schon. Das ist ja nichts, was heute bekannt ist.
Ein junger Mann in der Warteschlange vor dem Check-in-Schalter sieht das eher fatalistisch.
Ja, ist egal. Was denn eigentlich?
Also ja, ist ja die Rede bei einer Klimakrise oder so, das Fliegen vielleicht nicht so
gut. Ach, das interessiert mich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das stimmt alles nicht. Das ist, in der Bibel steht geschrieben, dass zum Ende der Zeit alles wärmer wird. Da können wir nichts dran ändern. Müsste, glaube ich, in der Offenbarung stehen, dass zum Ende der Zeit die Erde wird erwärmt. Können wir nichts dran ändern. Können wir alles abschaffen, wird trotzdem so passieren.
Achso, von daher ist egal, ob Sie jetzt fliegen oder nicht.
Genau so ist das.
Okay, neuer Aspekt, danke.
Man gibt nur ungern den Spielverderber angesichts der vielen Passagiere in zumeist freudiger Erwartung. Auf ein Wiedersehen nach all den Jahren, auf Neuland, auf satte Geschäfte. Aber trotzdem, fragen muss immer noch erlaubt sein. An einer Säule ein junges Paar. Bekennende SUV-Fahrer und schönen Gruß noch an das Klischee.
Wissen Sie, worauf ich hinaus will?
Nee. Nicht wirklich, nee.
So. Ach so, okay. Ja, dazu möchte ich mich eigentlich nicht äußern, sorry.
Klar, macht man sich Gedanken darüber. Ich würde aber nicht sagen, dass ich dann mit oder wir mit schlechtem Gewissen fliegen.
Aber wir müssen jetzt auf die Toilette und unseren Koffer abgeben, Entschuldigung.
Was heißt denn Verzicht auf Fliegen? Also die Flugzeuge werden ja auch immer moderner. Verbrauchen ja weniger und wer weiß, ne, vielleicht in den nächsten Jahren fliegen wir halt per Solar halt anstatt mit Kerosin. Das heißt per Sonnenenergie.
Der Sonne oder ihrem Untergang entgegen, je nach Flugrichtung. Dann aber doch ein wenig Selbstkritik von einer Frau nachdenklich zwischen ihren Koffern.
Ja, ich sag mal immer, wenn man vielleicht 2-3 Urlaube im Jahr macht, dass man bewusst 2 zu Hause verbringt,
in Deutschland
verbringt und den anderen ja, versuchen in einem anderen Land nochmal bisschen Sonne tanken.
Verzicht üben wäre für Sie durchaus drin.
Ja, doch. Auf jeden Fall drüber nachzudenken und bewusst, ne?
Geht doch.
Ja, geht doch. Dieter Jandt hat all das gesammelt. Friedrich Nietzsche hat gesagt, wer die Menschen einst fliegen lehrte, hat alle Grenzsteine verrückt. Wir hören Musik aus Madagaskar. Das hier ist ein Klagegesang über die Welt, die Umwelt, über Tiere, über Bäume. Und das heißt im Text, es ist Zeit, auf die Natur zu hören. Der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk, interessiert Sie eigentlich die Uhrzeit oder ist das Ihnen sonntags egal, falls nicht 12.26 Uhr und 50 Sekunden? Und wir kommen nach Afghanistan. Darulaman, das ist persisch, bedeutet Palast der sicheren Stadt. Den Palast gibt es wirklich, er steht eben in Kabul, der Hauptstadt Afghanistans. Und wenn man im Internet nach Darulaman Palast googelt, dann bekommt man eine riesige Ruine gezeigt. Seine Silhouette erinnert ein wenig an den Berliner Reichstag. Die Fotos des Darulaman Palast waren über viele Jahre Symbol für Gewalt, für Krieg, für Zerstörung am Hindukusch. Und wenn Sie mal selbst im Netz da suchen, dann erkennen Sie den Palast sicher wieder, der so häufig in unseren Zeitungen war die letzten 30 Jahre. Jetzt, und das haben viele Internetseiten noch gar nicht registriert, ist der Darulaman-Palast wieder aufgebaut und er erstrahlt in neuem Glanz. Das schien anfangs so schwierig wie der Wiederaufbau der Frauenkirche in Dresden. Mein Kollege Martin Gerner, der so oft und intensiv dort in Afghanistan ist, er hatte als einer der ersten Gelegenheit, sich das neue Schmuckstück in Kabul anzuschauen.
Handwerker sind eine gute Nachricht in Afghanistan, denn wo gehämmert und gebohrt wird, da gibt es Arbeit. Eltern mit Kindern unterwegs in der Stadt, auch das nicht selbstverständlich. Viele Menschen in Kabul fühlen sich unsicher, oft gehen sie gar nicht mehr auf die Straße. Es muss also etwas passiert sein, wenn mir hier Publikum über den Weg läuft. Die Außenfassade des Palastes ist zu 98% fertig. Es fehlt noch ein wenig an Design und die Lichtanlagen. In einem Monat wird dann alles fertig sein. Hayatullah Mojadidi ist vom Pressestab des afghanischen Präsidialamts. Er zeigt mir die letzten Feinschliffe am wieder aufgebauten Darulaman-Palast. Erste inoffizielle Besucher haben schon Zugang vorab. Einen Ticketschalter und Eintrittskarten sucht man vergeblich. Dieser Familienvater ist ganz stolz. Wir sind echt froh, das hier zu sehen. Der Wiederaufbau des Darlaman-Palastes bedeutet für mich sehr viel. König Amanullah, sein Erbauer, steht für unsere Freiheit und unseren Fortschritt in Afghanistan. Und jetzt stehen wir in seinem ehemaligen Arbeitszimmer. Das ist schon ein großartiges Gefühl. Besonders ist auch die riesige 5 Meter hohe Betonwand, die den Palast rundum schützt. Man weiß nie, welche Bauten Aufständische als nächstes ins Visier nehmen. Der Darlaman-Palast ist vor allem Wahrzeichen der afghanischen Identität, Symbol einer Monarchie, die vor 100 Jahren die Unabhängigkeit Afghanistans erkämpfte, gegen das britische Empire, angeführt von König Amanullah, dem großen und so großartig gescheiterten Modernisierer, der den Bau 1919 in Auftrag gab.
قصر دارلمان حدود 22 انجینیر آلمانی
Es gab 22 deutsche Ingenieure, die damals die Verantwortung für den Bau des Palastes hatten. Die Leitung hatte Walter Harten. Der Palast hat 3 Stockwerke, ist 29 Meter hoch und hat 153 Zimmer. Die deutschen Ingenieure haben rund 700 afghanische Bauarbeiter angeleitet und ausgebildet und an weiteren 70 Bauten in der Stadt mitgewirkt. Am Wiederaufbau sind jetzt bis zu 1000 Leute beteiligt, aber dieses Mal nur afghanische Ingenieure, anders als damals.
Kein Ingenieur und Karger waren nicht da. Alle Ingenieure waren afghanisch.
1915 hatte der Reichswehroffizier Oskar von Niedermayer und der Diplomat Werner Otto von Hentig dem König in Kabul ihre Aufwartung gemacht. Deutschland wollte, dass der König gegen England, das britische Empire, in den Krieg zieht. Aber der ließ sich nicht drängen. Die Deutschen verfehlten ihr großes Ziel, aber es entstand eine Freundschaft mit Amanullah, dem neugierigen Königssohn, der kurz darauf an die Macht kam.
Der Wiederaufbau des Darulaman-Palastes ist zum einen für die Afghanen eine tolle Sache. Für sie bedeutet dieses Gebäude Symbol nationaler Repräsentanz und nationaler Souveränität. Es war der erste Sitz des afghanischen Parlaments.
Hans-Ulrich Seid kennt Kabul wie wenige. 2005 bis 2008 war er deutscher Botschafter hier in Afghanistan. Jetzt studiert er mit mir die Fotos, die ich ihm vom Neubau mitgebracht habe. Nicht nur am Palast, sondern in ganz Kabul wirkten damals deutsche Architekten und Städteplaner am Aufbau mit.
Zum Beispiel der Ingenieur Harten, der die Brücke Puli Harten im Zentrum über den Kabulfluss gebaut hat. Dann der Städteplaner, der Darulaman, das gesamte Viertel entworfen hat, ist derselbe Architekturprofessor und Urbanist, der auch in Berlin den Stadtteil Frohnau geplant hat. Das heißt, es gibt da enge Beziehungen auch zwischen den deutschen Architekten und Urbanisten, die weit zurückreichen, ungefähr 100 Jahre. Afghanistan hatte in den 20er Jahren nach Erringung seiner Selbstständigkeit gute Kontakte zu Deutschland. Deutschland galt als ein Land, das keine eigenen Interessen am Hindukusch verfolgt. Und das wurde von den Afghanen sehr gewürdigt. Sie wussten, Deutschland ist keine Gefahr für die nationale Souveränität, für die Freiheit Afghanistans. Es hat eine gewisse Ähnlichkeit, das Gebäude mit dem Reichstag. Es war eben ein Parlamentsgebäude, ein Regierungs- und Parlamentsgebäude, das sich an Bauten des Historismus um 1900, 1910 orientierte. Aber der Reichstag war nicht unbedingt eine Blaupause dafür.
Während der Führung treffen wir auf eine Reihe ganz junger Handwerker. Einige in Blaumännern, die ihnen viel zu groß sind. Andere in Chalwar Kameez, dem langen Oberhemd mit Pluderhose, die voller weißer Farbkleckse ist. Ich komme aus Kunduz, sagt dieser junge Handwerker. Arbeite hier für 350 Afghanis am Tag, rund 4 US-Dollar. 1500 Afghanis im Monat sind das, etwas über 110 Dollar. Das Geld ist für uns und unsere Familien. Es ist gut, dass der Palast wieder steht. Er ist ein Teil lebendiger Geschichte. Bis zu 95% des Baumaterials ist von hier. Der Stein zum Beispiel, der da gerade bearbeitet wird. Alle Steine kommen aus der Umgebung von Kabul. Einen Teil konnten wir auch vom alten, zerstörten Palast noch nutzen. Warum, will ich wissen, wurde der Palast seinerzeit so zerstört? در حکومت دکتر نجیب الله کودتایی که از طرف جنرال تنهی صورت گرفت 1989 während der Regierungszeit von Präsident Najibullah gab es einen Putschversuch. Damals war das Verteidigungsministerium hier und zahlreiche Granaten schlugen hier ein. Später in den Jahren des Bürgerkriegs wurde um den Palast erneut gekämpft. So ist er immer mehr zerstört worden. Türen und Fenster wurden gestohlen. Fast nichts blieb übrig, bis auf die Ruine, die man kannte. Eine Ruine, die viel als Filmkulisse gedient hat nach 2001,
oder?
Der Wiederaufbau jetzt erlaubt uns, Afghanistan in einem anderen Licht zu zeigen, mit farbiger Außenfassade, anstatt grau, positive statt negative Schlagzeilen also. Im Hof stehen Papptafeln mit dem Konterfei von König Amanullah, mit Pakulhut und Schnurrbart.
Amanullah ist sehr populär, aber nur in einem Segment der Bevölkerung, nämlich im urbanen Milieu Kabuls. Dort werden seine Reformen nach wie vor hoch geschätzt, gerade auch unter progressiven Kräften. Auch seine enge Zusammenarbeit mit der Weimarer Republik. Er war ja der einzige Staatsoberhaupt, das Deutschland während der Zeit der Weimarer Republik besucht hat. Es sind Lieder entstanden, er war sehr populär. Er war, wie gesagt, das einzige Staatsoberhaupt, das Deutschland in der Weimarer Republik besuchte. Es war für die Menschen ein Ereignis, dass diese internationale Isolierung der Weimarer Republik ausgerechnet von einem afghanischen Monarchen durchbrochen wurde.
Mein kleiner Amanullah lutscht alles noch am Schnuller. Sie machen so gern Trollala im Land von Amanullala. Ach, frag dich jetzt Mama bei Mama Nullala.
In Berlin tanzte man 1928 mit diesem Schlager auf Amanullah. Ulle Mulle, wie die Berliner ihn tauften, wurde schnell zum König der Herzen. Die machen Trullala im Land von Amanullah. Von wegen Spaß, die Rückkehr des Monarchen endete im Desaster.
Die Männer mussten sich die Bärte abschneiden, mussten ihre traditionellen Gewänder ablegen, europäische Anzüge und Hüte tragen. Die Frauen sollten in Kabul den Schleier tragen. In Kabul selbst sollten sich die Menschen nur noch in westlicher Kleidung bewegen. Die Mehrehe, Polygamie, wurde für alle Staatsbediensteten abgeschafft. Die Kinderehe wurde verboten und so fort. Alles sehr, sehr fortschrittliche Errungenschaften, die aber von einem großen Teil der Bevölkerung, insbesondere in den ländlichen Gebieten außerhalb Kabuls, abgelehnt wurden.
Zu Anfang ihrer Weltreise trug Amanullahs Ehefrau Soraya noch das Kopftuch. In Berlin wenige Monate später keines und Abendrobe mit freien Armen. Ein gefundenes Fressen für britische Agenten, die die Fotos den Mullahs in Afghanistan zuspielten.
Die Zeit zwischen 1919 und 1929 bedeuteten für Afghanistan einen Modernisierungsschub. Er lässt sich vergleichen mit dem Modernisierungsschub der Türkei unter Kemal Pascha Atatürk oder mit dem Modernisierungsschub in Iran unter Reza Pahlavi. Eine Zeit tiefgreifender Veränderungen, schnellen Wandels, einer forcierten Kulturrevolution von oben unter König Amanullah, die letztlich die Masse der Bevölkerung geistig und psychisch überforderte, insbesondere im Bereich der Emanzipation der Frauen, des Bildungswesens und so fort.
Der neue Hauptsaal im Obergeschoss bietet Platz für 2000 Gäste. Wie wird der Palast in Zukunft genutzt, will ich wissen. Die beiden ersten Stockwerke sollen ein Museum werden und der große Saal im dritten Stock wird für repräsentative Zwecke vorbehalten, diplomatische Festveranstaltungen und so. Alles Geld für den Wiederaufbau des Darlaman-Palastes kommt aus dem Budget des afghanischen Staates, 10 Millionen Dollar etwa. Es ist also alles eigenes afghanisches Geld.
Mein Eindruck ist, und was ich gehört habe von Afghanen, dass die Afghanen dieses symbolträchtige Gebäude aus eigener Kraft finanziert haben. Das ist eine Überraschung, aber es zeigt, wozu die Afghanen alles fähig sind, wenn sie es wollen.
Martin Gerner berichtete einmal mehr aus Afghanistan. Danke dafür. Es ist nicht leicht und mitunter auch recht gefährlich, dort journalistisch zu arbeiten. Es gibt in Deutschland viele Menschen, die regelrecht ihr Herz verloren haben an Schottland. Seine Flora, Fauna, die Geschichte, die Kultur, die Bewohner, die Ruhe, auch die mittelalterlichen Burgen. Diese Schottland-Verliebten traf mein Kollege Rocco Tiede auf einer Reise zum nördlichsten Punkt des britischen Festlandes in und um John O'Groats. Hier oben gegenüber den Orkney Islands begegnete ihm auch ein waschechter Schotte, der heißt Walter, dessen Familie seit 700 Jahren hier in dieser Gegend lebt und der jedes Jahr viele tausende Menschen aus aller Welt an diesem besonderen geografischen Punkt begrüßt. Und wir hören auch gleich einen einsamen Dudelsackspieler am rauschenden Meer.
Innerhalb von 11 Monaten bin ich das 4. Mal in Schottland. Ich bin letztes Jahr im August das 1. Mal in Schottland gewesen und das hat mich dermaßen infiziert, dass ich seitdem weiß, was Heimweh ist.
Sagt Carla aus Recklinghausen. Die Zootierpflegerin erklärt, was an Schottland so toll ist.
Die Gegend. Man kann sich hinsetzen, wo man möchte. Wenn die Aussicht langweilig wird, dreht man sich um 15 Grad, hat die neue Aussicht und hat wieder eine halbe Stunde Spaß. Man muss sich gar nicht viel bewegen. Es ist einfach eine riesige Postkarte.
Und dann gerät die Naturfreundin in Schwärmen, wenn sie von ihren Erlebnissen mit Tieren in freier Wildbahn erzählt.
Es gibt kaum was Lustigeres als Moorhühner. Die Bücher und die ganzen Filme sind nicht übertrieben und die Spiele, die sind so doof. Die sind wirklich sensationell dämlich. Aber süß. Rothirsche ohne Ende, Sika-Hirsche, Vögel. Also Vögel in allen Formen, Farben und Variationen. Delfine habe ich auch schon gesehen. Bei den Puffins war ich, bei den Papageitauchern. Die sitzen einem fast auf dem Schoß.
Aber nicht nur die Natur ist für Carla so reizvoll, sondern auch...
Die Menschen sind absolut nett, absolut hilfsbereit. Da habe ich schon die tollsten Erlebnisse gehabt. Ich habe in Glasgow nachts einen Bürgersteig gerammt, so eine Verkehrsinsel.
Man hat sofort gemerkt, der Reifen ist hinüber. Ich war froh, dass es nur der Reifen war. Steh neben dem Auto, schau mir das Auto so an und denk, gut, jetzt bleibst du einfach hier stehen bis morgen früh und guckst dir dann morgen den Mist an. Ich war innerhalb von 2 Minuten zugeparkt von 2 Autos. 2 Männer steigen aus. Mir rutschte das deutsche Herz in die Hose. Ich konnte mich nicht wehren. Die Jungs hatten innerhalb von 5 Minuten meinen Reifen gewechselt. Ich konnte nichts machen. Ich konnte einfach nur die Klappe aufmachen, den Ersatzreifen rausholen und die haben meinen Reifen gewechselt, mir noch erklärt, wo eine Werkstatt ist, bei der ich parken kann, wo eine Toilette ist. Und 5 Minuten später waren die beiden wieder weg und sie mussten arbeiten. Es waren Taxifahrer. Einfach so. Wollten absolut nichts haben, weil sie nett sind.
Von diesen Geschichten kann Carla so einige erzählen. Die Mitfünfzigerin reist durch Schottland alleine mit ihrem Hund. Ihr Auto nutzt sie auch als Unterkunft. Sie und ihr Mops schlafen auf einem eingebauten Feldbett. Als sie einmal ein Nickerchen am Rande der Fernstraße machte,
auf einmal klopft die Polizei ans Fenster. Na, ich denke, toll, jetzt kommt das dicke Knöllchen, jetzt kommt der Ärger. Are you okay, Mem, or did you break down? Nee, ich habe nur geschlafen. Die beiden haben mir dazu gratuliert, dass ich so brav angehalten habe, statt weiterzufahren, so müde, und mich noch zum nächsten Rastplatz eskortiert.
Ein ähnlich nettes Erlebnis hatte sie auf der berühmten schottischen Insel Skye.
Hier oben stand ich im Hafen auf Skye, ganz im Norden. Und nachts wurde mir einfach zu warm. Ich habe die Autotür aufgemacht. 10 Minuten später stand ein Polizeiauto neben mir. Ich denke, gut, jetzt gibt's wieder Ärger. Hier darfst du nicht über Nacht stehen. Nein, die Polizistin, selber eine Deutsche, kam nur ran. Wir wollten nur wissen, ob alles in Ordnung ist. Die Autotür war offen, hätte ja auch eingebrochen gewesen sein können. Es waren noch 20 Minuten netter Smalltalk und dann waren sie wieder weg.
Mein Name ist Petra Ende, ich komme aus Klipphausen bei Meißen und liebe Schottland.
Warum reist Petra so gerne in die Highlands?
Ich finde die schottische Geschichte unheimlich spannend, bin durch ein Buch draufgekommen, habe meinen Mann 8 Jahre lang gebettelt, dass wir mal hochfahren. Er hat immer gesagt, schlechte Wetter, er fährt nicht. Inzwischen ist er auch Schottland-Fan. Und wir lieben beide die Ruhe hier, die freundlichen Menschen, die wunderschöne Natur. Die Tiere. Am allerschönsten sind die Puffins, die Papageitaucher. Heute haben wir Robben gesehen, Möwen, Austernfischer, Hochlandrinder, Hirsche, ja, Hirsche, freilebend, Schafe.
Petra Ende, ihr Mann Dietmar und Enkelin übernachten mit ihrem Wohnmobil auf dem nördlichsten Zeltplatz des britischen Festlandes, in John O'Groats. Sofort fällt die riesengroße, blau-weiße Schottlandfahne im Auto auf. Frau Ende hat sich einen dicken Aktenordner zur Reisevorbereitung angelegt.
Ich kenne mich ziemlich gut aus mittlerweile, weil ich immer ein Mensch bin, der sich vorbereitet. Nicht, dass ich zu Hause bin und sage, ach, jetzt habe ich dies und das verpasst. Das passiert mir eigentlich nicht.
Mit dem Postcode im Navi finden Sie jedes Ziel. Ihre Empfehlungen gehen nicht nur in eine Richtung.
Ob man jetzt der Burgenfan ist oder eher der Tierfan oder eher der Landschaftsfan. Ich finde alles dreies interessant.
Und ihr Mann Dietmar ergänzt.
Direkt die Highlands sind für mich sehr interessant. Ja. Das Glencoe zum Beispiel hat ja eine super Geschichte mit den 2 Clans, die sich gekriegt haben. Ja, Edinburgh, Inverness waren wir gewesen. Glasgow ist nicht ganz so toll. Aber die größeren Städte nehmen wir schon mit. Ja.
Links fahren sei für ihn kein Problem. Eher das Essen mit den weichen Brötchen. Und preislich sei alles soweit okay. Bis auf?
Diesel ist teurer. Ja, die Eintrittspreise in den Burgen. Und da zahlt man schon richtig. Oder die Überfahrten auf die Vogelinseln. Die sind auch heftig, muss ich sagen. Aber ja, muss man halt ein bisschen drauf sparen.
Vom Zeltplatz empfiehlt sich ein schöner Spaziergang. Petra Ende.
So wie ich gelesen habe, ist der nördlichste Punkt Dunnetheath, dieser Leuchtturm.
Hinter dem Leuchtturm von Dunnetheath brüten bis in den August tausende Vögel. Limbo, ein Jugendlicher aus Brandenburg, berichtet von seinen Beobachtungen an den dortigen Klippen mit Blick auf die offene See.
Ein sehr schönes Erlebnis. Hier sieht man die verschiedensten Vögel. Papageientaucher, wo man hier einige beobachten kann. Bis zu den Seemöwen. Äußerst faszinierend hier in dieser Bucht. Das ist einzigartig.
Seine 6-jährige Schwester beschreibt die...
Papageienvögel. Ja, sind ein bisschen weiß und ein bisschen schwarz. Und einen orangenen Schnabel haben sie. Auch noch sehr viele Möwen immer da wieder dazwischen. Naja, die könnten eigentlich auch mal im Zoo sein. Und es riecht auch ein bisschen nach Kacke und so. Und die Schafe sind auch hier und da. die Vögel riecht man natürlich auch und man sieht sie auch sehr gut, wenn man auch ein Fernrohr dabei hat. Aber mit eigenen Augen sieht man sie besser.
Thomas Schönholzer aus Solothurn läuft langsam im Kilt am Strand in einer Bucht von John O'Groats und spielt auf seinem Dudelsack. Vom Wasser schaut ein großer Seehund zu. Ein Schweizer, der so gekonnt die typisch schottischen Klänge am rauschenden Atlantik spielt, das überrascht die zufällig anwesenden Besucher.
Das ist eine Leidenschaft von mir, der Dudelsack und Schottland. Ich und meine Frau, wir sind das erste Mal hier und der Dudelsack durfte natürlich nicht fehlen. Und jetzt sind wir 200 Kilometer gefahren, nur um hier ein bisschen Musik zu machen.
Das Dudelsackspielen hat Thomas als Hobby in einer schottischen Band in der Schweiz gelernt, wo er bei Hochzeiten, Geburtstagen und anderen Festen auftritt. Das Erlernen des Dudelsackspielens ist nicht einfach.
Mindestens 1,5 Jahre, bis man ein bisschen spielen kann. Ich bin jetzt im 6. Jahr und denke immer noch, dass ich noch nicht gut Dudelsack spiele.
Sagt Thomas Schönholzer bescheiden. In der Alpenrepublik arbeitet der junge Mann mit seinem langen Pferdeschwanz als Sozialpädagoge. Das Meeresrauschen, die Live-Musik des Dudelsacks und der plötzlich aufgetauchte Seehund, das hat etwas Filmreifes. Für Thomas Schönholzer selbst hat es
ja, etwas Ehrfürchtiges so. Es hat mich sehr berührt, ja, die Musik zu spielen.
Einmal mit seiner Original Great Highland Pipe am wilden Meer im Norden von Schottland zu spielen, damit hat sich Thomas Schönholzer einen Traum erfüllt. Zu Hause musiziert er mit anderen.
Man kann es auch verbinden. Das Alphorn passt wunderbar zum Dudelsack.
In einem kleinen Laden mit Postkarten, Souvenirs und Andenken am Hafen von John O'Groats. Dort, wo die Ausflugsschiffe zu den Orkney Islands auslaufen, treffen wir einen Mann, der sich wie kein zweiter hier oben auskennt.
Mein Name ist Walter Mowat. Ich wurde hier in John O'Groats geboren. Meine Familie lebt hier seit 700 Jahren und erhielt das Land, weil meine Vorfahren dabei halfen, die Engländer aus Schottland zu vertreiben. Das Mowat-Schloss, der Stammsitz der Familie, ist etwa 5 Meilen von hier entfernt.
So I lived all my life. I've been working in the tourist industry since I was 9 years old.
Ich lebe und arbeite schon mein ganzes Leben hier. Mit 9 Jahren half ich das erste Mal in der Tourismusbranche. Später eröffneten wir das Touristenbüro hier. Und die Leute fragen nach Sehenswürdigkeiten wie Schlössern, den berühmten Klippen, die 300 Fuß hoch sind, oder nach Schiffen, die sie zu den Orkney-Inseln bringen.
Very much international. We see people from maybe we'll say June, July, and August. You'll see people from nearly every country in Europe. This year, I've been speaking to Finns, Swedes, Norwegians, Danes, Italians, French, German, Spanish, South America, Colombia, Paraguay. I was amazed, and there was people from Argentina, and there's people from the United States, Canada.
Walter zählt die vielen Länder auf, woher die Touristen zu ihm und seinen Landsleuten sehr gerne kommen. Obwohl sie niemand genau zähle, sollen es über 100.000 Reisende jedes Jahr sein. Die meisten von ihnen kommen von Juni bis August. Darunter auch viele Deutsche und natürlich Niederländer. Denn der Name des Ortes stammt von dem Holländer Jan de Groot, der 1496 die Fährrechte zu den Orkney-Inseln verliehen bekam. Warum kommen so viele Touristen ausgerechnet hierher?
Because we are a geographical position, we're the most northeasterly point in Scotland, and people like to get to the end of the road.
Die Menschen reisen gern zu besonderen geografischen Punkten. Sie lieben das Ende der Welt. Walter schwärmt von den steilen Klippen.
These cliffs are absolutely spectacular. They are absolutely amazing. Unique.
Der unberührten Natur, den Einmaligkeiten von Flora und Fauna. Man könne hier Robben, Delfine, Haie und Wale beobachten.
Also we get a lot of whales here.
Und finde besondere kleine weiße Muscheln, die Reichtum, Glück und Fruchtbarkeit sichern. Und auf das schottische Wetter angesprochen, meint er ironisch und mit einem Augenzwinkern.
The weather always says like a woman, it's a different mood every day. that's not very fair, is it?
Es sei wie die Laune der Frauen, jeden Tag anders, aber das sei nicht ganz fair. Um nach Schottland zu kommen, nehmen einige Reisende gern auch längere Umwege in Kauf. So wie Carla aus Recklinghausen, die dieses Jahr eigentlich Urlaub in Irland machen wollte, es sich aber dann anders überlegte.
Von Dover quer rüber durch Wales nach Fishguard, von da aus rüber nach Irland. Da bin ich dann ungefähr 350 Kilometer die Südküste entlang gefahren und dann quer durchs Land panikartig zurück zur Fähre und ich musste wieder zurück, weil mein Herz schon auf dem Weg nach Schottland war.
Carla und viele andere Reisende aus Deutschland und der Welt lieben Schottland. Die Natur, die Menschen, die Kultur, den anderen Lebensrhythmus und die Freizügigkeit.
Und alleine das ist im Gegensatz zu Deutschland einfach nur Freiheit pur. Wäre schon ein Traum und ein Träumchen, hier zu bleiben.
Fernsehen sieht man sie auch, die Tiere, aber mit eigenen Augen sieht man sie besser, das sagte gerade das kleine Mädchen im Bericht von Rocco Tiede. Ja, und mit Radioöhren hört man sie auch besser.
Dizes contigo, tudo bem, que posso até cantar para cem, desde que o Shaila me proteja, as costas nuas ninguém veja, canto bem melhor em casa. Dizes com ciúme em brasa, trago nas saias compridas, pernas com salto escondidas. Falta-me o ar. Ao saber o teu regresso, que nunca se acaba o mar e o peixe, meu Deus, quanto peço. Ninguém duvide do amor que eu te tenho, mas é da casa de fado que só é de lá que venho. Achas que o fado é a raiz do mar? Pior que o fado, nem o carnaval. É de mau tom imoral e rancoroso, triste, pesado, indecente, invejoso. Vejam bem, finjo que uso e finjo bem, dou a razão a quem a tem, juro por tudo mais que seja cantar sim, mas na igreja. E se a vizinha solta a língua, me prometes fome e míngua, sou um pranto desolado e lá ficas do meu lado. És bom homem, és o homem mais amado, não há canção que eu não cante para ti na casa de fado. Mas o que eu gosto é de uma boa desgarrada, levo a mão à cintura e canto sem medo de nada.
Wenn man mich fragt, warum ich reise, antworte ich, ich weiß wohl, wovor ich fliehe, aber nicht, wonach ich suche. Michel de Montaigne, französischer Philosoph. Schluss mit den Reisenotizen für heute. Rendezvous nächsten Sonntag aus Köln. Grüßt Andreas Stopp.
Triste, pesado, indeciso. sente invejoso, vejam bem. És bom homem, és o homem mais amado. Não há canção que eu não cante para ti na casa de fado. Ninguém duvida do amor que eu te tenho, mas é da casa de fado que só é de lá que venho. Ninguém duvida do amor que eu te tenho, mas é da casa de fado que sou é de lá que venho.